Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Das Netz aus der Schweiz an Russland. Das Bundesgericht hält das Verfahren gegen Yukos für mangelhaft und sieht deshalb keinen Grund, Rechtshilfe zu leisten. Carla Del Ponte hat einen neuen Job. Die Chefanklägerin am UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag wird Botschafterin in Argentinien. Eine außergewöhnliche Gewalttat erschüttert die britische Öffentlichkeit. In Liverpool wird ein 11-jähriger Bub offenbar von einem Teenager erschossen. In Osteuropa kehren die Schatten der Vergangenheit zurück. Rechtsradikale gründen in Ungarn und Bulgarien paramilitärische Truppen. Der ehemalige Ministerpräsident Nawaz Sharif darf nach Pakistan zurückkehren. Das hat der oberste Gerichtshof des Landes wenige Wochen vor der geplanten Präsidentenwahl entschieden. Und im Dossier: In Bint Jebel ist Hassan Nasrallah ein Held. Die Reportage aus der südlibanesischen Stadt, die im letzten Jahr vor allem mit dem Wiederaufbau nach dem Krieg beschäftigt war. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Anita Richner und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Seit Jahren versucht der russische Staat, von der Schweiz Rechtshilfe zu erhalten. Es geht dabei um den Yukos-Firmengründer und Kreml-Kritiker Michail Khodorkovsky. Der russische Staat wirft ihm Steuerhinterziehung vor. Und der einst reichste Mann Russlands wurde deswegen zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Schweizer Bundesgericht lehnt es nun aber ab, Russland in diesem Fall Rechtshilfe zu gewähren. Dieter Kohler.
Das Bundesgericht erachtet die Unterlagen der russischen Behörden im Falle Yukos als ungenügend und rechtsstaatlich mangelhaft. Deshalb gewährt die Schweiz nun Russland definitiv keine Rechtshilfe. Die Lausanner Richter werfen dem Kreml implizit vor, aus politischen Gründen gegen die Angeschuldigten vorzugehen und elementare Menschen- und Verfahrensrechte zu verletzen. Nach 4 Jahren findet so ein hochumstrittenes Rechtshilfegesuch sein Ende. Schon 2003 wünschte Russland Einblick zu nehmen in Schweizer Bankkonten von Yukos-Kaderleuten wegen Verdacht auf Steuerhinterziehung. Die schweizerische Bundesanwaltschaft blockierte in der Folge 6 Milliarden Franken auf Schweizer Konten. Doch schon damals griff das Bundesgericht korrigierend ein und gab bis auf 200 bis 300 Millionen Franken alle Konten wieder frei. Und heute nun die endgültige Absage an Russland. Das Bankgeheimnis wird im Fall Yukos nicht gelüftet. Kleine zwischenstaatliche Verstimmungen sind jetzt nicht ausgeschlossen. Was die gesperrten Konten betrifft, so ist es nun an der Bundesanwaltschaft zu regeln, wer, wann und wo wieder Zugriff erhält.
Dieter Kohler. Carla Del Ponte wird neue Schweizer Botschafterin in Argentinien. Die 60-jährige Chefanklägerin des UNO-Kriegsverbrechertribunals in Den Haag und frühere Bundesanwältin wird das Amt Anfang nächsten Jahres antreten. Das gab das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten bekannt. In Del Pontes Amtszeit am UNO-Tribunal kam es zu einigen Verurteilungen von Kriegsverbrechern. Der frühere serbische Präsident Slobodan Milosevic hingegen starb im März 2006 noch vor einem Urteil. Del Pontes Jagd nach den als Kriegsverbrechern gesuchten Ratko Mladic und Radovan Karadzic blieb bisher erfolglos. Bundespräsidentin Galmire wird sich dafür einsetzen, dass das Rätoromanische in der Schweizer Bundespolitik mehr Beachtung findet. Dies versprach sie an einer Zusammenkunft mit Vertreterinnen und Vertretern rätoromanischer Organisationen und Medien in Chur. Micheline Galmire weilte 2 Tage in den rätoromanischen Gebieten Graubündens und zeigte sich beeindruckt von der Sprachen- und Kulturenvielfalt des Kantons. Die Schweizer Spitäler sind ein wichtiger Wirtschaftsmotor und als Arbeitgeber etwa gleichbedeutend wie die Landwirtschaft oder der Finanzsektor. Das geht aus einer Studie hervor, die das Basler Wirtschaftsforschungsinstitut BAK ausgearbeitet hat, im Auftrag des Spitalverbandes H+. Fast 180.000 Menschen oder 4% der Erwerbstätigen arbeiten demnach in einem Spital oder in einer Klinik. Hinzu komme, dass das Spitalwesen auch als Auftraggeber für andere Wirtschaftszweige von großer Bedeutung sei und dort weitere 32.000 Arbeitsplätze sichere. Der Spitalverband H+ kündigt zudem an, ab dem Jahr 2010 den Patientinnen und Patienten ein Handbuch vorzulegen, das einen Vergleich über die Qualität der Spitäler bietet. Die Zahl der Erwerbstätigen in der Schweiz ist Ende Juni auf fast 4,4 Millionen Personen gestiegen. Das ist ein Plus von 2,3% gegenüber dem Vorjahr. Das geht aus dem Beschäftigungsbarometer des Bundesamtes für Statistik hervor. Gemäß diesen Zahlen waren 2,4 Millionen Männer und 1,9 Millionen Frauen erwerbstätig. Die Zahl der Erwerbstätigen sei gestiegen, weil die Wirtschaft gut laufe. Der Bund entzieht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe den Hauptauftrag, nämlich die Durchführung von Projekten zur Integration von Flüchtlingen im Umfang von 4 Millionen Franken. Das Bundesamt für Migration und die Flüchtlingshilfe bestätigten entsprechende Medienberichte. Laut dem Bundesamt ist der Entzug des Mandats aber keine Reaktion auf die Kritik von Vertretern der Flüchtlingshilfe an der Politik von Justizminister Christoph Blocher. Vielmehr sei es das Ziel, die Integrationsarbeit beim Bund zu konzentrieren. Im Berner Oberland hat eine Gedenkzeremonie für die 6 Rekruten stattgefunden, die vor 6 Wochen an der Jungfrau zu Tode stürzten. Die Angehörigen der Rekruten aus der Romandie gingen gemäß dem eidgenössischen Verteidigungsdepartement auf eine Alp oberhalb von Mürren. Sie erhielten die Möglichkeit, die Unfallstelle im Jungfraugebiet in Helikoptern zu überfliegen. Der weltweit tätige Schweizer Zementkonzern Holcim hat im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn von 2,4 Milliarden Franken gemacht. Holcim hat damit bereits jetzt mehr verdient als im gesamten vergangenen Jahr. Der gesamte Außendienst des Versicherers AXA Winterthur wird ausgelagert. Sämtliche Agenturen, Generalagenturen und ihre Angestellten arbeiten künftig auf eigene Rechnung, wie AXA Winterthur bekannt gibt. Zudem erhalte der Leistungslohn mehr Gewicht. Betroffen sind rund 2000 Angestellte. Die Kinderkrebsstation des Berner Inselspitals wird während des Umbaus definitiv in mehrere Container auf das Dach verlegt. Diese Container verfügen über eine zusätzliche Lüftung und schleusen gegen schmutzige Luft. Die Verlegung kostet den Kanton Bern 10 Millionen Franken. Der Grund für den Umzug: Während der Bauarbeiten hatten sich 2 an Leukämie erkrankte Kinder mit einem Pilz angesteckt. In München ist der frühere Theaterdirektor und Schauspieler Kurt Hübner im Alter von 90 Jahren gestorben. Hübner verschied bereits am Dienstag, wie die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste nun mitteilt. Kurt Hübner gehörte zu den bedeutendsten Intendanten des deutschen Nachkriegstheaters. Seine Zeit als Theaterdirektor in Bremen zwischen 1962 und 1974 gilt als eine der fruchtbarsten in der Theatergeschichte der Bundesrepublik Deutschland, mit Einflüssen über die Grenzen Deutschlands hinaus. Zum ersten Mal seit 25 Jahren haben chinesische Pandabären in einem europäischen Zoo Nachwuchs erhalten. Das 10 cm kleine, 100 Gramm leichte und haarlose Panda-Baby kam im Wiener Tiergarten Schönbrunn auf die Welt. Pandas in Gefangenschaft zu züchten ist äußerst schwierig. Zuletzt gelang dies 1982 in Madrid. In China, wo die Panda-Bären heimisch sind, leben nur noch etwa 1600 Tiere dieser Art.
Wenn Kinder Kinder erschießen, Jugendgewalt ist auch in Großbritannien ein drängendes Thema. Historische Analogien und ihre Tücken. Präsident Bush vergleicht den Krieg im Irak mit Vietnam. Die Rückkehr der dunklen Uniformen mit den rot-weißen Abzeichen. In Osteuropa gründen Rechtsextreme eigentliche Sturmtruppen. Die Berichte aus Bulgarien und Ungarn. SBB Cargo und der Kanton Zürich wollen im Limmatal einen Container-Umschlagbahnhof realisieren. Sehr zum Missfallen der betroffenen Gemeinden. Der ehemalige Gegenspieler ist wieder da. Pakistans Präsident Musharraf ist mit dem von ihm gestürzten Nawaz Sharif konfrontiert. Robert Mugabes neuester Streich. Der Präsident von Simbabwe lässt ausländische Firmen verstaatlichen. Das ist schlecht für das Land, aber gut für ihn. Und im Dossier die Märtyrer von Bint Djebel. In der südlibanesischen Stadt werden die getöteten Hisbollah-Kämpfer verehrt. Ein Besuch ein Jahr nach dem Ende des Krieges. Echo der Zeit. In Liverpool wurde gestern wieder ein Jugendlicher erschossen. Jugendgewalt ist in Großbritannien ein großes Thema. Allein in London wurden dieses Jahr bereits 17 Minderjährige erschossen oder erstochen. Allerdings, das Opfer gestern war nicht ein minderjähriger Jugendlicher, es war ein 11-jähriger Knabe, der erschossen wurde. Martin Aliot berichtet.
Der 11-jährige Rhys Jones war auf dem Heimweg von seinem Fußballtraining, als er gestern Abend gegen 19.30 Uhr Ortszeit vor der Kneipe zum Tannenbaum in Liverpool in den Nacken geschossen wurde. Er starb noch vor seiner Einlieferung ins Spital. Der Schütze, der vorher zweimal sein Ziel verfehlt hatte, fuhr auf einem Sportsvelo vorbei und trug eine Kapuze. Er soll sehr jung gewesen sein. Ein 14-Jähriger und ein 18-Jähriger wurden inzwischen verhaftet, aber nicht angeklagt.
We cannot begin to understand the sadness, the sense of loss, the grief and the shock that has been felt by the family, by friends, by neighbors.
Wir können die Trauer der Verwandten und Freunde nicht erfassen, gab Premierminister Gordon Brown zu. Aber er versprach, der Schuldige werde gefunden und bestraft werden.
But make no mistake about it. The people responsible for this will be tracked down. They will be arrested and they will be punished.
Die riesige private Wohnsiedlung Croxteth am Nordostrand von Liverpool ist kein Elendsquartier. Um den Tatort herum gab es allerdings schon länger Scherereien, erläuterte Pfarrer David Leslie dem britischen Fernsehen.
Well, we certainly have had our troubles here with a very small minority of people who congregate around the shops and the pub behind me.
Er sprach von einer winzigen Minderheit, die um die Geschäfte und die Kneipe herumlungere. Die Labour-Stadträtin Rose Bailey stimmte zu und warnte vor Übertreibungen.
I think it's been blown out of proportion. I think there's a young crew.
Sie sorgte sich um die Verfügbarkeit von Schusswaffen und verlangte schärfere Maßnahmen gegen kriminelle Elemente, von denen diese Waffen stammten.
And it's the criminal element of the provision of these weapons that we need to track down.
Aber dazu fügte sie bei, bedürfe es der Mitarbeit von Seiten der lokalen Bevölkerung.
How on earth do we catch these people without the community intelligence? And that's what we have to get.
Polizeichef Bernard Hogan Howe bat deshalb nicht bloß um Hinweise auf den Mörder, sondern auch auf die Waffe und deren Herkunft.
For anybody who's watching, who knows what happened last night, who knows who fired the weapon, who knows who provided the weapon, they need to tell us.
Handfeuerwaffen sind seit dem Schulmassaker von Dunblane vor 11 Jahren verboten. Der Besitz größerer Messer ist ein Straftatbestand. Aber für die immer zahlreicheren Banden, die in britischen Städten ihr Unwesen treiben, stellt das offenbar kein Hindernis dar. Die Politiker stehen unter enormem Druck, immer neue Gesetze zu erlassen. Aber das Malaise entzieht sich jeglicher Verallgemeinerung störrisch. Der Mord am kleinen Rhys Jones schockiert, aber er ist in dreifacher Hinsicht atypisch. Der Knabe war zu jung, er war weiß und er lebte geborgen mit Vater, Mutter und Bruder in einem Mittelklasse-Milieu. Vom Täter fehlen diese Angaben logischerweise noch, aber das Erklärungsmuster von vaterlosen, schwarzen, jugendlichen Banden in Elendsvierteln greift hier möglicherweise daneben.
Never ever would you have dreamt that this was going to happen in our neighborhood. Never, never in a million years.
Die Stadträtin Bailey hätte in ihrer Gegend nie so etwas erwartet.
Martin Alliot berichtete. Aus der Geschichte muss man lernen. Nur wer die Geschichte kennt und versteht, kann seine Zukunft vernünftig gestalten. Das hören wir immer wieder und wir sind ja wohl einverstanden. Die Frage ist nur, wer versteht die Geschichte richtig? Diese Frage wird zurzeit in den USA heftig diskutiert, wo Präsident Bush die gegenwärtige Lage im Irak mit der am Ende des Zweiten Weltkrieges oder dem Ende des Vietnamkonflikts verglichen hat. Millionen unschuldiger Vietnamesen hätten den Preis für den Rückzug der US-Truppen bezahlen müssen. Das stehe unmissverständlich fest, sagt George Bush.
One unmistakable legacy of Vietnam is that the price of America's withdrawal was paid by millions of innocent citizens.
Unglaublich, meinen Bushs Gegner zu dessen Vergleich, mit Blick auf dieselbe Geschichte. Peter Vögeli über Bushs historische Analogien.
Präsident Bush hat vor den Veteranen in Kansas nicht zum ersten Mal die Geschichte als Argument für seine Sache bemüht. Aber selten zuvor ging er so stark in die Details und, was in Amerika Aufsehen erregt hat, er bemühte den Vietnamkrieg, noch immer ein hochsensibles Thema in Amerika, als Beweis für seine Sicht des Irakkriegs. Der Präsident hatte nicht Unrecht, was ihm die Experten auch zugestehen. Der Rückzug aus Vietnam hatte verheerende Folgen für die Region und die Weltmacht Amerika. Und ein sofortiger Rückzug aus dem Irak ohne Absicherung hätte gravierende Konsequenzen für das Zweistromland, die Region, die Weltmacht Amerika und Europa. Und Präsident Bush hatte in einem weiteren Punkt möglicherweise recht. Es geht vielleicht nicht nur um den Irak, sondern auch um einen ideologischen Konflikt und gegen die Werte und Lebensweise des Westens. Doch historische Vergleiche sind schön und gefährlich. Auf kaum einem anderen Feld lassen sich so schön und scheinbar schlüssig Äpfel mit Birnen vergleichen. Vietnam steht wahrscheinlich mehr dafür, wie man sich nicht in einen Krieg hineinziehen lassen sollte, und weniger dafür, dass die USA ihre militärische Präsenz im Irak aufrechterhalten müssen. Präsident Bush hat in seiner Rede die große Bedeutung der USA als die weltweite Kraft der Freiheit und Demokratie unterstrichen. Und die amerikanische Beharrlichkeit und den Erfolg der USA im Zweiten Weltkrieg und während des Kalten Krieges als Beweis für die Richtigkeit der Durchhaltestrategie im Irak angeführt. Das Ziel der Regierung Bush, zumindest wie es seit Beginn der zweiten Amtszeit 2005 formuliert wurde, ist nicht weniger ambitioniert als das der USA in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die USA sollten der Demokratie weltweit zum Durchbruch verhelfen, und der Irak sollte der Kristallisationspunkt der Demokratie im Nahen Osten werden. Doch es gibt einen großen Unterschied zum damals. Die USA haben im Zweiten Weltkrieg alle militärischen und gesellschaftlichen Kräfte mobilisiert und 400.000 GIs haben mit ihrem Leben bezahlt. Die USA waren rund 60 Jahre militärisch in der Bundesrepublik präsent und haben einen raschen und effektiven Wiederaufbau befördert. Nicht nur aus Liebe zur Bundesrepublik und zur Demokratie, sondern auch aus militärischen und geopolitischen Überlegungen im Kalten Krieg. Doch anders als im Kalten Krieg wollten die USA im Irak einen schnellen und billigen Sieg. Mit wenig Truppen und nur wenige Monate sollten US-Soldaten ursprünglich im Irak präsent sein. Der Wiederaufbau sollte ein Selbstläufer werden. Die Regierung Bush schickte dafür nicht ihre besten Leute in den Irak, sondern Amateure, wie viele Publikationen belegen. Doch wie die Geschichte lehrt, hat beispielsweise die Demokratie in der Bundesrepublik nach Hitlers Gehirnwäsche gerade durch das Wirtschaftswunder und den schnellen Wohlstand rasch an Boden gewonnen. Der Präsident und die Geschichte. Die Washington Post berichtete in einem großen Artikel, dass sich Präsident Bush in der Abenddämmerung seiner Amtszeit intensiv mit Geschichte befasst, dass er in sich selbst ruhe und felsenfest von der Richtigkeit seiner Politik überzeugt sei. Trotzdem scheint es ihm an Glaubwürdigkeit zu mangeln, sofern man das als Außenstehender beurteilen kann. Präsident Bush ist von der amerikanischen Mission Freiheit und Demokratie überzeugt, doch er hat die Konsequenz in der Umsetzung vermissen lassen. Seine Regierung wollte den Preis für das hohe Ziel nicht zahlen. Und deshalb fehlt die Glaubwürdigkeit. Da helfen auch die Vergleiche mit der Geschichte nicht.
USA-Korrespondent Peter Vögeli. Gleich in zwei osteuropäischen Ländern, beide sind Mitglied der EU, wollen ultrarechtere Nationalisten eine paramilitärische Truppe gründen, Bulgarien und Ungarn. Schauen wir zuerst Bulgarien an. Dort will der bulgarische Nationalbund eine nationale Garde auf die Beine stellen. Hintergrund sind die Krawalle Hunderter von Roma vor ein paar Tagen. Der Bericht von Stefan Oschwart im Südosteuropa-Studio der ARD.
Anfang vergangener Woche in Krasna Poljana, einem Wohnviertel in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Mehrere hundert Roma wüten zwei Nächte lang. Sie stecken Mülltonnen in Brand, beschädigen Autos, zertrümmern ein Lokal. Und sie skandieren Tod den Bulgaren. Innenminister Rumen Petkov kündigt an, die volle Härte des Gesetzes gegen die Aufrührer anzuwenden. Mehrere mutmaßliche Krawallmacher werden festgenommen. Dem rechtsextremen bulgarischen Nationalbund geht das nicht weit genug. Chef Bojan Rasate sagte gegenüber dem ARD-Hörfunk:
Der bulgarische Staat ist nicht in der Lage, die Bevölkerung zu schützen. Überall vandalieren verschiedene Gruppen aus Drogensüchtige, Kriminelle und meistens sind das Zigeuner. Deshalb denken wir, dass es ist schon Zeit, dass die Bevölkerung so eine nationale Volksgarde macht.
Nach Medienberichten gibt es die schon in einigen Städten in einer Stärke von 30 bis 35 Mann. Aus Veliko Tarnovo, Jambol und Plovdiv wird berichtet, dass sich manche Gardemitglieder in einem Aufzug zeigten, der an SA-Uniformen erinnert. Dunkle Hosen, ockerbraune Hemden, lederne Hosenträger. Rumjan Cetschkow, Vorsitzender der Roma-Stiftung SEGA, ist entsetzt. Gegenüber dem ARD-Hörfunk sagte er: Für mich ist die Gründung von paramilitärischen Organisationen oder Privatarmeen in einem demokratischen Land Unsinn. Denn es heißt, der Staat überlässt seine Aufgaben irgendwelchen falschen Führern, die die bulgarische Bevölkerung vermeintlich vor anderen Volksgruppen schützen sollen. Innenminister Rumen Petkov befürchtet, die Nationalgarde könne den ethnischen Frieden in Gefahr bringen. Die von Rasate geplante Gruppe bezeichnete er als paramilitärische Struktur mit braunem Beigeschmack. Nach den Roma könnten auch Minderheiten wie Juden, Muslime und Armenier Zielobjekte der Paramilitärs werden, befürchtet der bulgarische jüdische Rat Shalom. Die Sofiota Staatsanwaltschaft prüft nach Medienberichten, ob die Garde nicht gegen Antidiskriminierungsrichtlinien verstößt. Bojan Rasate wiegelt ab.
Wir wollen kämpfen, also wir wollen etwas machen, unsere Polizei unterstützen, wir wollen den Zivilschutz unterstützen und das muss eine öffentliche, bürgerliche Organisation werden.
In den vergangenen Tagen hat es bereits Todesopfer gegeben, zwei junge Roma starben. Ob es einen Zusammenhang zu den Krawallen von vor einer Woche gibt, ist noch unklar. Und warum der Streit in Sofia eigentlich eskalierte, darüber wird noch spekuliert in der bulgarischen Öffentlichkeit. Die Roma selbst geben an, sie hätten sich vor Skinheads schützen wollen, die sie immer wieder angegriffen hätten.
Soweit der Bericht von Stefan Oswald. Nicht nur in Bulgarien, auch in Ungarn macht die Gründung einer paramilitärischen Truppe von sich reden. Am Samstag wollen die ungarischen Rechtsradikalen die sogenannte Ungarische Garde in Budapest vereidigen. Die Gruppe zählt eigenen Angaben zufolge 200 Mitglieder. Ich fragte den Politologen Michael Erke von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Budapest, wie groß denn die Bedeutung der Rechtsextremen in der ungarischen Politik sei.
Ja, die beiden rechtsextremen Parteien, die wir haben, die Jobbik und die MIEP, haben bei den letzten Wahlen 2,2% der Stimmen bekommen, zusammen wohlgemerkt. Also die wahlpolitische Bedeutung der Rechtsextremen ist relativ gering. Bedeutend sind sie allerdings aufgrund einerseits einer gewissen Durchlässigkeit zur normalen konservativen Rechten, also zum Fidesz. Und sie sind ein Problem in dieser Konstellation einer besonders extremen politischen Polarisierung in Ungarn. Einer Polarisierung, die im Grunde einen Konsens der demokratischen Parteien nicht entstehen lässt. Aus diesem Grund würde ich sagen, ist der Rechtsextremismus in Ungarn eine Gefahr, zumal er in seinen etwas wirren Theorien doch sehr viel mehr Köpfe erreicht als wirklich Wähler. Also die Ideologie der Rechtsradikalen, die Ideologie des Ungarntums ist durchaus in den Köpfen weitaus über die rechtsradikale Szene selbst hinaus verbreitet.
Jetzt soll ja am kommenden Samstag diese ungarische Garde, wie sie sich nennt, gegründet werden. Das ist eine paramilitärische Truppe. Ist das überhaupt legal, eine solche zu gründen?
Ich denke, es ist nicht im Prinzip illegal, solange sie nicht mit Schusswaffen hantieren. Es gab ja auch in Deutschland die sogenannten Wehrsportgruppen. Die waren ja auch nicht illegal. Und in den USA die Milizen. Also es ist, glaube ich, nicht illegal. Es ist sozusagen am Rande. Und ich würde auch die Bedeutung dieser Garden auch darin wiedersehen, nicht in ihnen selbst, sondern dass sie wiederum Katalysator sein können in einer insgesamt problematischen Situation.
Sie haben vorher erwähnt, diese Garde vertrete etwas gewagte politische Theorien. Was genau meinten Sie damit?
Also es geht den Rechtsradikalen insgesamt um die Wiederherstellung des Großungarn, also des Ungarischen Reiches von vor 1918, das mit dem Friedensvertrag von Trianon, also Versailles, 2/3 seines Territoriums und 1/3 seiner Bevölkerung verloren hat. Das ist natürlich nicht vorstellbar innerhalb der Europäischen Union, aber es wird benutzt und es wird auch vom Fidesz benutzt. Die ungarischen Minderheiten im Ausland, in den Nachbarländern, sind ein immer zu entflammendes Potenzial für Streitigkeiten im Land. Und das ist eben auch, das macht es auch für die Rechte attraktiv, dieses Großungarn zu propagieren.
Sie haben vorher erwähnt, die Rechtsextremen hätten vor allem in Verbindung mit der konservativen Oppositionspartei Fidesz eine große Bedeutung in der Gesellschaft. Was macht denn Fidesz so attraktiv für die ungarischen Wählerinnen und Wähler?
Ich glaube nicht, dass Fidesz besonders attraktiv ist. Es ist eher der Missmut mit der jetzigen Regierung, der sich in den Umfragen als höhere Popularität des Fidesz niederschlägt. Der Fidesz hat ja die Wahlen verloren und ich glaube, das Problem des Fidesz ist, und das wussten eben auch viele Wähler, ist, dass er sich in der jetzigen Situation unter Viktor Orban, seinem Vorsitzenden, nicht in eine moderate konservative Partei wie die CDU oder andere europäische konservative Parteien umwandeln wird. Jetzt ist der Fidesz populär, weil die Regierung ein sehr unpopuläres Sparprogramm aufgelegt hat, was die Arbeitnehmerhaushalte sehr stark trifft. und der Fidesz einfach ein linkes Wirtschafts- und Sozialprogramm propagiert, aber an der Regierung wahrscheinlich nicht anders handeln würde als die jetzige sozialistische Regierung.
Das waren Einschätzungen von Michael Irke. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS und das sind die Themen bis nach 6:30. Ein Projekt von SBB Cargo stößt im Zürcher Limmatal auf Widerstand. Der ehemalige Ministerpräsident Nawaz Sharif darf nach Pakistan zurück. Die Verstaatlichung ausländischer Firmen soll den Einfluss der Bevölkerung in Simbabwe stärken. Und Besuch in der südlibanesischen Stadt Bint Djebel, ein Jahr nach dem Ende des Krieges. Dazu dann das Dossier. SBB Cargo hat große Pläne im Limmatal. Zwischen Dirtikon und Spreitenbach soll ein neuer Umschlagplatz für Container entstehen, eine Verteilanlage für Güter aus aller Welt. Dort sollen künftig mehrheitlich Gütercontainer von Zug zu Zug umgeladen werden und zu einem kleineren Teil auch vom Lastwagen auf den Zug. Heute hat die SBB den genauen Standort des Gateway Limmatal bekannt gegeben. In der Region allerdings wächst der Widerstand. Die Bevölkerung im Limmatal will keine zusätzlichen Belastungen. Sonja Schmidmeister.
Das Limmatal ist der Inbegriff der Agglomeration. Egal ob Schlieren, Dietikon oder Spreitenbach, große Industriegebiete, Einkaufszentren mit Autobahnanschluss. Im Niemandsland auf der Kantonsgrenze zwischen Zürich und Aargau befindet sich auch der größte und modernste Rangierbahnhof der Schweiz. Eine Drehscheibe für den Güterverkehr und lästige Lärmquelle für die Bevölkerung. Besonders störend, sagt Karin Bog, sind die Emissionen in der Nacht.
Also der Rangierbahnhof hat natürlich sehr viel Gleis, ist stark hell, auch in der Nacht, wenn vor allem dann rangiert wird. Und das ist sehr laut. Und zwar hört man das, wenn das Rollmaterial aufeinander klopft. Und das gibt einen Pfiffton, den man weit herum hört, vor allem je nach Wetter.
Karin Bog ist Präsidentin des Komitees Gateway, so nicht. Die Opposition, vornehmlich aus bürgerlichen Kreisen, hat sich formiert, als bekannt wurde, dass ausgerechnet in Dietikon der neue Container-Umschlagplatz entstehen soll. Innert kurzer Zeit traten dem Komitee über 1'000 Mitglieder bei.
Da hat man auch wirklich gemerkt, was ein Tenor ist hier im Limmatal, dass man wirklich genug hat von dem Lärme vom Fluglärm, vom Zuglärm, einfach alles miteinander. Und jetzt wollen sie uns noch mal etwas mehr geben. Und das ist einfach wirklich zu viel.
Noch nie zeigte sich die Region so geeint und so kämpferisch. Parallel zur Bürgerorganisation schlossen sich auch die Behörden zu einer Gemeindeallianz zusammen. Es mache keinen Sinn, sagt Otto Müller, der freisinnige Stadtpräsident von Dietikon, mitten in einem dicht besiedelten Gebiet diesen Gateway zu bauen. Zudem habe das Limmatal die Belastungsgrenzen bereits erreicht.
Wir sind jetzt schon auf unserem lokalen, aber auch auf dem nationalen Straßennetz an die Grenzen gestoßen. Sie hören das jeden Tag im Radio, wenn vom Stau vor dem Gubristunnel die Rede ist. Mit dem Gateway kommt zusätzlicher Verkehr, Schwerverkehr auf unser jetzt schon überlastetes Netz und das bringt, wie man so sagt, das Fass zum Überlaufen.
Und die Region boomt weiter. Fachmärkte und Möbelparadiese wollen ausbauen, es droht der totale Verkehrskollaps. Deshalb hat Dietikon im Industriegebiet kürzlich gar einen 3-jährigen Baustopp verfügt. Für den Gateway gibt es laut SBB allerdings keine Alternative. Zentral gelegen und direkt beim bestehenden Rangierbahnhof ist der Standort Limmatal nicht verhandelbar. Aus Rücksicht auf die Standortgemeinde ist die SBB nun aber vom ursprünglichen Plan, den Gateway direkt neben dem Rangierbahnhof auf der grünen Wiese zu bauen, abgerückt. Stattdessen soll er mehrheitlich auf dem Areal des Rangierbahnhofs realisiert werden. Aufwendige Enteignungsverfahren bleiben so erspart und wertvolle Landreserven erhalten. Doch der Stadtpräsident von Dietikon sagt klar, der Widerstand ist damit noch nicht gebrochen.
Das ist nur ein Teilerfolg. Grundsätzlich sehen wir den Standort Limmatal eben nicht.
Die Gemeinden im Limmatal prüfen deshalb weitere Schritte, um den Gateway zu verhindern. Sie haben allerdings schlechte Karten, denn der Containerbahnhof in Dietikon dient nationalen Interessen. Er gilt als Schlüssel für die Verlagerungspolitik beim Güterverkehr. Und wie so oft bei großen Infrastrukturprojekten ist anzunehmen, dass schließlich das Bundesgericht über den Containerumschlagplatz im Limmatal entscheiden muss.
Das war Sonja Schmidmeister. Eigentlich möchte sich Pakistans Präsident Pervez Musharraf ja im Herbst im Amt bestätigen lassen. Doch besonders einfach wird das nicht werden. Nicht nur machen ihm die Konflikte mit den Islamisten und dem obersten Richter schwer zu schaffen, nun darf auch noch sein mächtigster Gegenspieler, der frühere Premierminister Nawaz Sharif, aus dem Exil zurückkehren. Das hat das oberste Gericht heute entschieden. Asienkorrespondent René Schell zur Bedeutung dieses Entscheids.
Wahrscheinlich ist Nawaz Sharif der Einzige, der Pervez Musharraf richtig gefährlich werden kann. Obschon er seit 7 Jahren im Exil lebt, ist er in Pakistan überaus populär, vor allem unter den Muslimen. Die frühere Premierministerin Benazir Bhutto, die ebenfalls im Exil lebt, stellt mit ihrer Volkspartei zwar die größte politische Opposition im Land. Sharif aber könnte Musharraf, dessen eigene politische Basis, angreifen. Anders als Bhutto würde sich Sharif nie auch nur überlegen, mit Musharraf gemeinsame Sache zu machen. Musharraf weiß das und er weiß auch warum. Musharraf hat Sharif nicht nur gestürzt und ins Gefängnis gesteckt, er hat auch dessen Partei, die Pakistanische Muslimische Liga, gespalten und zum großen Teil zu seiner eigenen politischen Basis gemacht. Das Urteil des obersten Richters, das Sharif die Rückkehr nach Pakistan erlaubt, dürfte deshalb nicht nur Musharraf schlaflose Nächte bereiten, sondern auch Sharifs ehemaligen Weggefährten, die sich willfährig Musharraf anschlossen und heute mitunter dessen Regierung angehören. Kehrt Sharif tatsächlich nach Pakistan zurück, trauen ihm Beobachter durchaus zu, dass es ihm gelingt, einen Großteil der Muslime im Land wieder hinter sich zu scharen. Und es sind viele, die von Musharraf genug haben, nicht nur fanatische Radikale und ihre geleitete Extremisten. Musharrafs politische Basis könnte leicht zerbröckeln und Sharifs muslimische Liga auferstehen. Doch so weit ist es nicht. Musharraf und seine Regierung haben vorgesorgt. Sie haben ein Korruptionsverfahren gegen Sharif wieder hervorgeholt und aktiviert. Sharif hat zwar erklärt, er wolle so schnell als möglich nach Pakistan zurückkehren. Doch er wird es sich gut überlegen. Denn man darf sich nicht täuschen lassen. Die Macht hinter Musharraf ist die Armee und Musharraf ist nach wie vor ihr Chef. Und solange die Armee Musharraf stützt, ist seine Ära nicht zu Ende. Und er wird Mittel und Wege suchen, um sich an der Macht zu halten. Sharifs Rückkehr, noch vor der kommenden Präsidentenwahl, könnte es ihm aber sehr schwer machen.
Der Bericht von René Schell. Jetzt geht es Barclays Bank an den Kragen, Coca-Cola, aber auch dem Minenkonzern Rio Tinto. Vermutlich. Zimbabwes Herrscher Robert Mugabe hat seine Ankündigung wahrgemacht und dem Parlament einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Nationalisierung ausländischer Firmen im Land erlaubt. Rund 35 Firmen könnten schließlich betroffen sein. Die Annahme des Gesetzes durch das Parlament ist kein Problem. Mugabes Regierungspartei verfügt im Parlament dank Wahlmanipulationen über eine Zweidrittelmehrheit. Das Problem ist eher der Grund für Mugabes neueste Maßnahme und deren Wirkung. Afrika-Korrespondent Rudi Kün.
In Simbabwes Läden sind die Gestelle leer. Hunderttausende Menschen sind auf UNO-Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Endlose Schlangen wartender Fahrzeuge an den Tankstellen zeigen, wie knapp das Benzin ist. Und die Inflation ist auf offizielle 7.634,8% gestiegen. Experten schätzen sie noch viel höher. In dieser Situation, die als die schlimmste Wirtschaftskrise Simbabwes bezeichnet wird, verordnet der 83-jährige Diktator seinem Land eine weitere drakonische Maßnahme. Alle im Land tätigen Firmen müssen früher oder später zu mindestens 51% im Besitz von, Zitat, einheimischen schwarzen Simbabwern sein. Für neue Investitionen gilt die 51%-Klausel ab sofort. Simbabwe ist äußerst reich an Bodenschätzen wie Gold und Edelsteinen, Nickel, Kobalt, Kupfer und Silber, die von Minengiganten wie Rio Tinto und Anglo American ausgebeutet werden. Auch British American Tobacco ist noch immer im Land, das einst einen wichtigen Teil seines Tabakbedarfs deckte. Des Weiteren sind große Banken, Barclays und Standard, sowie Versicherungen wie Old Mutual noch immer in Simbabwe tätig und könnten vom neuen Gesetz betroffen werden. Das aber steht bei genauerem Hinsehen noch gar nicht fest. Denn der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Nationalisierung bereits im Land tätiger Unternehmen nur dann erfolgen kann, wenn diese ihre bestehende Struktur verändern. Das Gesetz erwähnt etwa Fusion oder Aufsplitterung. Das Gesetz erlaubt auch die Möglichkeit, dass der simbabwische Besitzanteil an ausländischen Firmen unter 51% liegen kann. Zuständig für solche Entscheidungen ist ein Minister, und zwar der Minister für die sogenannte Indigenisierung. Indigen, einheimisch, ist denn auch das Schlüsselwort des Gesetzestextes. Ein Fonds soll geschaffen werden, der es einheimischen, Schwarzen überhaupt möglich macht, die ausländischen Firmenanteile zu erwerben. Gespeist wird der Fonds pikanterweise durch Abgaben, die den Betroffenen selber, den ausländischen Firmen, auferlegt werden. Um Ökonomie also geht es Mugabe nicht. Und mögliches Unheil für Simbabwes eh schon gebeutelte Wirtschaft bei der Anwendung des Gesetzes nimmt er in Kauf. Immerhin könnte er ja dann mit Firmenanteilen Begehrlichkeiten seiner Getreuen befriedigen. Vielmehr geht es dem gewieften Politmagier Mugabe wie bei der Enteignung der weißen Farmer vor 5 Jahren darum, mit dem Nationalisierungsgesetz ein weiteres Afrikanisierungsschaustück zu inszenieren. Dieses garantiert ihm die Verehrung der Massen im südlichen Afrika als großen Befreier und trägt ihm auch den Applaus der Amtskollegen in der Region ein. Von möglichen Verlusten zeigen sich übrigens auch die betroffenen Firmen bis jetzt wenig beeindruckt. Einige haben ihre Zimbabwe-Investitionen zum Teil bereits verkauft oder aber abgeschrieben.
Rudi Küng berichtete. Inzwischen ist es 18:37 Uhr. Wir kommen zum Dossier. Bint Jebel, so heißt jene kleine südlibanesische Stadt, welche vor einem Jahr im Krieg zwischen der Hisbollah und Israel immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Während Tagen hieß es, israelische Truppen hätten die Stadt eingenommen. Wenig später war klar, dass sich in der Stadt immer noch Hisbollah-Kämpfer versteckt hielten und der Widerstand anhielt. Die schweren Kämpfe forderten viele Opfer und hinterließen Spuren. In Bint Jebel stand kaum ein Stein mehr auf dem anderen. Heute, ein Jahr später, hat sich die Stadt zumindest äußerlich von den Kriegsfolgen erholt, dank der Hilfe eines reichen Emirs. Aus Bint Jebel berichtet unser Sonderkorrespondent Robert Stelli.
Die Fahrt nach Bint Jebel gleicht noch immer einem Hindernislauf. Die Schäden an Straßen und Brücken sind noch lange nicht alle behoben. Zeitweise rollt der ganze Verkehr über die alte, schmale Landstraße. In Tyros müssen wir zuerst die Empfehlung eines Hisbollah-Koordinators einholen. Ohne diese wäre es schwierig, in Bint Jebel mit Menschen zu sprechen, wo das Misstrauen groß ist, dass sich jemand als Journalist ausgeben könnte, der vielleicht gar keiner ist und der bloß Geheimnisse auskundschaften möchte. Je mehr wir uns der Stadt nähern, desto häufiger werden die gelben Hisbollah-Fahnen und die an Kandelabern angebrachten großen Bilder der gefallenen Hisbollah-Kämpfer, der Märtyrer, wie die Bevölkerung sagt. Dort, wo in Bint Jebel vor einem Jahr blutige Kämpfe zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee tobten, hat die Stadt ihren Märtyrern eine Gedenkstätte errichtet. In Scharen kommen ganze Sippen zum Schrein, um den gefallenen Hisbollah-Kämpfern die Ehre zu erweisen. Ein Führer erklärt, wie man für jeden Gefallenen eine Olivenholztafel in einen abgestorbenen Ast gehängt habe. Doch dann sei ein Wunder geschehen. Plötzlich sei der scheinbar leblose Ast zu neuem Leben erwacht. Tatsächlich, aus dem toten Holz sprießen wieder neue grüne Blätter. Ein Wunder, sagt der Führer, und die Gäste, von denen einige zum Teil aus ihrem Exil in den USA angereist sind, kommen aus dem Staunen nicht heraus. Viele machen Fotos, posieren die ganze Sippe vor den Namen der Gefallenen, während andere eifrig im Gespräch nochmals die Schlacht um Bint Jebel Revue passieren lassen. Während sich die Besucher ins Gästebuch eintragen, kommen wir mit einer schwarz gekleideten Frau ins Gespräch, welche das bunte Treiben aus Distanz verfolgt. Die Frau ist die Mutter von 2 Hisbollah-Kämpfern, welche in Bint Jebel gefallen sind. Es war der Entscheid meiner Söhne, ihr Leben für die Befreiung unseres Landes zu opfern und zu Märtyrern zu werden. Ich habe ihren Entscheid zwar verstanden, aber es ist für mich als Mutter dennoch sehr hart, gleich 2 Söhne verloren zu haben. Mein Herz war gebrochen. Aber als ich hier sah, wie aus dem toten Ast mit dem Namen der Gefallenen neues Leben erwacht, da war das für mich wie Balsam. Aber wenn hier nochmals ein Krieg ausbrechen sollte, dann werde ich dem Beispiel meiner Söhne folgen, sagt sie trotzig. Die Verehrung der Hisbollah und ihrer Märtyrer ist auch anderswo in Bint Jebel manifest. Im kleinen Laden von Katja, auch sie von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet, finden wir Koransprüche, Bilder von Hisbollah-Chef Nasrallah, Anstecknadeln und selbst ein speziell kreiertes Hisbollah-Parfum mit dem Bild Nasrallahs und einer Katyusha-Rakete auf der Verpackung steht in ihren Regalen. Doch wie die allermeisten mag auch sie nicht ins Mikrofon sprechen. Wenden Sie sich an unsere Führer, die können Ihnen besser Auskunft geben, sagt sie. Binche Bail, ein Jahr nach dem Krieg, das ist auch ein gigantischer Bauplatz. Überall Pressluftbohrer, welche Hausteile zerkleinern, Bagger, die die Trümmer wegschieben, Baumaschinen, Betonmischer, Armierungseisen und dazwischen ganze Heerscharen von Arbeitern, welche in einer Rekordzeit weite Teile der Stadt wieder aufgebaut haben. Allein an den Häusern habe es Schäden für mehr als 200 Millionen Dollar gegeben, erklärt uns Hisbollah-Kämpfer und Gemeinderat Hussein Saad, den wir im neuen Rathaus treffen. Das neue Rathaus von Bin Jebel ist ein Geschenk des Emirs von Katar. Dass so viele Häuser in den letzten Monaten gebaut werden konnten, sei allein Katar zu verdanken, sagt Hussein Saad. Das Emirat habe Millionenbeträge für den Wiederaufbau zur Verfügung gestellt. Man gebe sich dabei Mühe, historische Bauten nach den alten Plänen wieder aufzubauen. Und was hat der Staat Libanon für den Wiederaufbau von Bin Jebel geleistet? Das Gesicht von Gemeinderat Hussein Saad verfinstert sich. Bin Jebel habe bis jetzt keine Unterstützung vom Staat für den Wiederaufbau erhalten, sagt er. Nur in den ersten Tagen nach dem Ende der Kämpfe habe Beirut Nahrungsmittelhilfe geleistet. Hilfeleistungen für den Wiederaufbau mache die Regierung jetzt aber von einer umfassenden Planung und einem Gesamtprojekt abhängig. Ein bloßer Vorwand, wettert Hussein Saad. Mit ständig neuen bürokratischen Hindernissen wolle Beirut Orte wie Bin Jebel strafen, weil die Bevölkerung hinter der Hisbollah und damit der Opposition im Lande stehe. Eine Behauptung, welche die Regierung in Beirut in Abrede stellt mit dem Hinweis, der Wiederaufbau müsse für das ganze Land und sorgfältig geplant werden und das brauche halt eben Zeit. In Bin Jebel hält man derlei Argumente für billige Ausreden. Kein Wunder deshalb, dass im Stadtbild die Bilder der Märtyrer und die gelben Hisbollah-Fahnen dominieren.
Das war die Reportage aus Bin Jebel von Robert Stähli in unserem Dossier. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Judith Huber, für die Nachrichten Barbara Neverschill, am Mikrofon Anita Richner. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.